Herzlich willkommen erstmal von unserer Seite.
Herzlich willkommen.
Der Darius.
Wer Christian. Bist
du? Genau. Und wir machen heute, versuchen den Abend ein bisschen zu versüßen mit Visual Studio 2010. Wollen wir einfach uns mal anschauen, was wir so Neues drin haben in der Plattform. Machen wir weiter, Darius. Wir haben uns nämlich erstmal überlegen müssen, was machen wir in den nächsten 10.800 Sekunden. Weil es nämlich nicht so einfach ist. Ich mache normalerweise Workshops zu dem Thema ALM, Application Lifecycle Management, mit Visual Studio 2010, und die dauern in der Regel 6 Stunden. Das heißt, das ist ein bisschen mehr als das, was wir haben. Und Darius macht genau solche Events auch, nur im ganz anderen Bereich, mit WF und mit den ganzen Themen Entity Framework. Und wir haben versucht, heute was zusammenzubauen aus all diesen Aspekten und eine End-to-End-Demo auch zu zeigen, wie die Sachen sich miteinander verzahnen eigentlich. Das ist die Idee, die wir haben. Was haben wir in der Agenda?
Das ist jetzt hier in der Agenda drin.
Oh. Habt ihr das gesehen? Das Slide, das ist übrigens... Nochmal zurück. Das ist übrigens der Grund, warum wir ein paar Slides drin haben. Darius mittlerweile sich da wieder ein bisschen... Es gibt noch coolere Effekte. Okay, das ist unsere Agenda heute. Wir werden uns am Anfang mal ein bisschen mit der neuen Visual Studio 2010 IDE beschäftigen. Da ein bisschen reingucken, was ist Neues drin. Darius macht eine kleine Demo dazu. Vor allem Fokus auch Extensibility an der Stelle, wie man im Prinzip den neuen Editor erweitern kann, wenn wir uns ein bisschen was angucken. Dann werden wir ein bisschen was zu dem Thema agile Entwicklungsprozesse angehen. Das mache ich in dem Bereich. Erst machen wir ein bisschen Theorie, und zwar basierend auf Scrum, mit Scrum. Was also, wie funktioniert Scrum? Wir werden nicht Scrum in allen Aspekten erklären, aber die wichtigsten Mechanismen, die da stattfinden. Die Frage an der Stelle nochmal ganz kurz, wer entwickelt schon agil? Ja. Und der Rest entwickelt formal? Nein. Der Rest weiß nicht, wie er entwickelt? Okay, dann ist er auch agil, nur sehr agil. Okay, gut. Dann ist es okay, dass wir da machen wir ganz kurz ein bisschen Theorie und also ein bisschen Theorie und dann steigen wir eigentlich mit direkt hier in den Bereich ein. Haben wir eine Application, werden wir ein bisschen Point of Sales Application von Darius.
Ein Kassensystem werden wir heute schreiben. Wir haben uns überlegt, was für ein Szenario nehmen wir, und ein Kassensystem war eigentlich so naheliegend.
Genau. Braucht jeder, ja. Point of Sales heißt das Teil, gell?
Ja, oder genau. Piece of Shit, ja.
Okay, Darius hat ziemlich viel davon geschrieben. Wir schauen mal, was da wahr von ist. Point of Sales oder die andere Variante. Dann werden wir ein bisschen was entwickeln darin. Das ist eine WinForms-Applikation. Gehen dann weiter in Bereich Testing. Wir werden dann Acceptance-Tests, UI-Tests ausführen dagegen. Wir werden das auch dann den UI-Test automatisieren. Wir werden mal ein paar von diesen Features uns angucken. Noch ein paar mehr Aspekte. Machen auch ein bisschen Reverse Integration auf Version Control Ebene. Und natürlich wird einer von Ihnen heute Rockstar werden, der nämlich die Applikation hilft zu entwickeln. Ja. Das Wichtige ist, dass wir es auf Video bannen. Er kann sich dann selber live sehen. Aber wir versprechen, dass es sich lohnt, oder?
Es lohnt sich auf jeden Fall, die Anwendung zu entwickeln.
Ja, okay.
Das zumindest für uns, ja.
Genau. Okay. Und am Ende schließen wir das Ganze ab und dann wird Darius mal zeigen, weil wir haben ja extra eine WinForms-Applikation gemacht, weil wir gedacht haben, hey, die meisten Leute kennen WinForms, finden sich da wieder, und wir haben dann am Ende Post-Revisited, in dem Bereich zeigen wir ein bisschen, oder Darius vielmehr, wie man im Prinzip neue Technologien, das Gesamtszenario mit neuen Technologien wie Workflow Foundation 4.0 oder das Entity Framework 4 nutzen kann, um neue Szenarien da dran zu backen. Das heißt, wenn ich heute meine alte Applikation irgendwo habe, die, sage ich mal, WinForms, nicht alt, aber WinForms, gewachsene Applikation habe. Ich möchte jetzt neue Szenarien mit einbinden, wie man jetzt zum Beispiel neue Technologien aus dem 4.0er Framework nutzen kann, um das zu tun. Da schauen wir uns das so ein bisschen der Abklang an der Stelle. Hört sich das gut an? Das hört sich gut an.
Ja, wir werden auch pünktlich um 19:30 Pause machen. Und zur Pause gibt's dann Freibier. Allerdings nur 8, ja, wir haben halt jetzt überlegt, gestern haben wir Kölsch gekauft, ja, und ist nicht gut weggegangen in Köln. Deshalb haben wir Mainstream gemacht, Beck's Gold, Beck's Green Lemon. Wenn Marc, also den Kasten stellen wir nachher dazu, ist privat gesponsert von uns beiden, weil, ja, ist einfach nur von uns, ne?
Genau.
Jo, dann
ja,
fangen der wir letzte gleich mal. Tolle Effekt, danach schalten wir wieder auf seine Slides um, die sind dann nicht ganz so...
Okay, gut.
Nicht ganz so blenderisch, ne?
Ja.
Gut. Ich möchte ganz kurz so ein bisschen, ein paar Minuten, bevor die Stimme weg ist, zeigen, was eigentlich in Visual Studio 2010 sich an der IDE getan hat. Aber da primär einfach auf die Möglichkeit, die IDE zu erweitern. Das Erste, was einem auffällt, wenn man Visual Studio 2010 startet, dass das Produkt ein bisschen anders heißt, als es bisher der Fall war. Wer hatten sich die 2010 Beta schon mal installiert? Die Beta 2? Okay, ein paar. Also das ist jetzt die Ultimate Version. Auf die Versionen geben wir noch ganz am Schluss ein, was es da gibt und wie der Migrationspfad dieser Version aussieht von alten Versionen. Das erste, was man hier sieht, ist eine Startpage und diese Startpage ist eine XAML-basierte Startpage. Im Gegensatz zur vorherigen Version, wo es eine HTML-basierte Seite war, habe ich hier halt XAML-WPF-Elemente, also WPF-XAML-Elemente, die ich anbinden kann, die ich auch frei konfigurieren kann oder wiederverwenden kann. Das soll ein bisschen Hilfestellung geben für Möglichkeiten, vielleicht ein bisschen mehr als nur textlichen Input in die Startseite reinzubringen für das eigene Unternehmen, unter Umständen vielleicht ein paar was ist neue Videos reinzubringen und solche Dinge, vielleicht auch noch andere Dinge, an die ich jetzt gerade gar nicht gedacht habe, vielleicht noch da zu integrieren. Das ist im Prinzip, ja, wenn man so ein bisschen sieht, wie sich das auch von der Darstellung her zeigt, ein paar Effekte sind drin. Also das, was man halt so mit WPF machen kann, kann man hier mehr oder weniger reinknallen. Diese Startseite wird sich im Benutzerverzeichnis wiederfinden, also ist pro Benutzer entsprechend anpassbar. Wenn man es deployen will im Unternehmen, muss man halt schauen, wie man in die Benutzerverzeichnisse kommt oder Roaming Profiles einsetzt für diesen Fall. Ja, der neue Template-Auswahldialog sieht ein bisschen anders aus. Wir haben links ein paar Outlook-mäßige Akkordeon-Bars sozusagen, wo ich dann sehen kann, was sind meine häufigst genutzten Templates, installierte Templates, und ich kann auch online auf Templates zugreifen. Auf der Code Gallery von Microsoft wird er standardmäßig zugegriffen und kann mir dann diese Templates entsprechend runterladen, direkt hier im Browser. Warum jetzt hier die Schrift immer so fett ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das muss an irgendeinem Style liegen, wo ich jetzt... Es ist erst seit der Beta 2 so richtig groß geworden. Hier im rechten Bereich kann neben Text natürlich auch noch andere Elemente reinkommen, Grafiken, entsprechend auch Links und Zusatzinformationen. Nur die Standard-Templates von Visual Studio nutzen eigentlich weniger diese bisherige zusätzliche Fläche, die war ja bisher immer ein bisschen kleiner und jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz, können entsprechend zusätzliche Informationen reinpacken. Okay. Ich zeige mal kurz zwei, drei Sachen im Editor. Vielleicht ein Feature, das viele freuen dürfte. Wer hat noch nicht 5 Monitore bei sich auf dem Arbeitsplatz? Okay, alle. Also was ganz nett ist, ist, dass wir jetzt Multimonitor-Support haben, ist halt mit dem Beamer jetzt schlecht darstellbar. Aber dementsprechend merkt sich die ganzen Layouts auf den verschiedenen Monitor-Desktops und beim Öffnen der Anwendung wird dann wieder alles so hergestellt, wie es auch einmal abgelegt war. Das ist jetzt eines der Features, um ein bisschen sinnvoller mit dem vielen Platz umzugehen, den wir in Zukunft alle haben werden. Ich selber habe auch nur einen Monitor bisher, aber es gibt wirklich Leute, die haben 3 oben und 2 unten irgendwie. Ja, mal abgesehen von Flight Simulator, vielleicht auch für andere Dinge, keine Ahnung. Es gibt eine entsprechende Neuerung, und zwar der Editor, den wir jetzt hier sehen, das ist jetzt ein komplett neu geschriebener Editor, der in WPF ist. Also basiert auf Windows Presentation Foundation. Und nicht ganz Visual Studio ist in Windows Presentation Foundation geschrieben, sondern lediglich der Editor und einige der Dialoge. Ich habe nach wie vor das COM-Automationsmodell unten drunter, wenn ich also Add-ins programmieren möchte und solche Dinge. Aber durch den Einsatz des WPF, der .NET-Möglichkeiten und dadurch, dass wir einen WPF-Editor haben, setzen wir noch ein zusätzliches Framework ein, um es einfach für Entwickler zu machen, sich in den Editor zu integrieren. Also sprich, ich kann mit ganz normalen .NET-Kenntnissen und dem Managed Extensibility Framework relativ einfache Erweiterungen für den Editor schreiben. Sei es, um irgendwelche Dinge im Editor zu zeichnen, sei es, um auf Texteingaben zu reagieren, sei es, um Text einzufügen oder um den Editor kleiner zu machen und außenrum was anzuzeigen. Das sind verschiedene Möglichkeiten, die ich habe letztendlich. Und es gibt auch einige Beispiele, die online sind, die das demonstrieren. Und das möchte ich jetzt einfach so ein bisschen hier mal zeigen, was man also vielleicht machen kann. Die Erweiterungen in Visual Studio, die kann man dann schreiben, wenn man sich das Visual Studio 2010 SDK installiert hat. Das gibt es auch für die Beta 2. Und da gibt es eben verschiedene Templates, die so ein paar Grundlagen bieten. Wir werden uns jetzt dieses Viewport Adornment Template nehmen. Und Adornment ist einfach nur eine Schicht, die gezeichnet wird an der Stelle. Weil was dieses Template standardmäßig macht, wenn ich jetzt F5 drücke, ist, es zeichnet im Editor oben rechts einfach eine grüne Textbox oder eine lila Textbox, also nichts Spektakuläres an der Stelle. Das möchte ich jetzt ein bisschen anpassen. Entschuldigung. Es geht auch ein bisschen um Collaboration. Heutzutage sind Teams nicht nur unbedingt im Ausland outgesourced, aber auch deutschlandweit vielleicht verteilt. Gerade wenn man so im Freelancing-Bereich arbeitet, dann oft der Fall, dass man vielleicht mit Leuten zusammen programmiert an Projekten, die halt verteilt irgendwo sitzen. Und eine Idee ist es, vielleicht ein bisschen Collaboration über diese Editor-Möglichkeiten reinzubringen. Also wenn ich eine Frage habe, dann wäre es doch ganz nett, wenn ich jetzt in meinem Messenger zum Beispiel alle Buddies drin hätte, die, mit denen ich Kontakt habe und ich aus Visual Studio heraus zu passenden Programmproblematik, also zu einem Namespace zum Beispiel, System Windows Forms entsprechend einen richtigen Kontakt kriege, der sich da sehr, sehr gut auskennt, dass er einfach automatisch angezeigt wird, dass ich ihn direkt anpingen kann und dass ich dann mit ihm zusammen in der gleichen Idee programmieren kann, remote. Ja, das ist so vielleicht eine Idee, die man hat. Und das möchte ich so ein bisschen fake-mäßig hier zeigen, wie das funktionieren könnte, damit man einfach sieht, wie die Integrationsfeatures aussehen. So, das heißt, ich ändere jetzt dieses Standard-Adornment. Ich füge jetzt mal hier was hinzu. Nehmen wir mal ein Existing Item. Gehen wir auf Temp. WPF Control Library 4. Und dann gehen wir da rein und nehmen wir alle Dateien. Ich habe ein Control in Expression Blend gemacht. Ich bin da richtig stolz drauf, weil das nicht einfach ist. Es ist Entschuldigung für die Aufnahme, es ist einfach. So, und dieses Control möchte ich jetzt hier einfach zeichnen. Und das Control hat eine gewisse Funktionalität einfach drin. Das Image, das wir bisher gezeichnet haben, schmeißen wir jetzt einfach mal raus. Und damit auch alles, was mit dem Image zusammensteht, sprich das hier alles, brauchen wir nicht. Dann füge ich einfach das neue Control jetzt hier hinzu. Per Programming, wähle per Control. Und dann sagen wir per Control. Das Control zeigt mir also verfügbare Pairs an, die in meiner Messenger-Liste drin sind. Das instanziere ich jetzt einfach hier im Konstruktor. Und da muss ich noch entsprechend das Control zeichnen. Ich missbrauche jetzt hier eigentlich ein Zeichen-Adornment für eine Kontrollintegration, das würde man so nicht machen, aber es soll einfach nur zeigen, was für Möglichkeiten es jetzt hier an der Stelle gibt. So, dann machen wir das Ganze vielleicht 280 von oben rechts weg und dann zeichnen wir hier noch das entsprechende Control rein. So, also hier letztendlich im Adornment Layer, Add Adornment, da passiert die Magie. Da wird genau nämlich auf diese Editor-Schicht eine weitere Schicht hinzugefügt. Und die nennt man einfach Adornment. Und in dem Fall übergebe ich hier meinen Control und der Viewport, den ich angebe, ist relativ. Und zwar von oben rechts, von oben 30 und von rechts 280 in die linke Richtung. Ja? Also oben rechts platziert. Wenn das jetzt alles kompiliert, schauen wir mal. Okay, drücke ich F5. Was jetzt passiert ist, er startet jetzt Visual Studio 2010 in einer Experimental Hive und ich kann jetzt hier eine beliebige Anwendung mir aussuchen. Ich nehme jetzt eine Konsolenanwendung, das ist die 83. Drücke OK und wenn alles gut geht und ich keinen Fehler kriege, dann ist hier dieses Control gezeichnet. Ja. Available Pairs, ihr habt Mr. WCF drin, Dr. Clean Code, Mr. Quick and Dirty und Miss Test Goddess. Und damit man auch sieht, dass es entsprechend hier im Code immer gleich oben bleibt, kann ich auch das Fenster ein bisschen resizen. Es zeichnet sich einfach immer oben rechts. Hat auch entsprechende Funktionalität drin. Dr. Clean Code, welches Armband trägst du? Quick and Dirty, wir werden auf jeden Fall fertig um jeden Preis. Ja. Also typische Personas sozusagen, ja, die halt hier drin sind. Ja, und die Pairs könnte ich jetzt einfach statt jetzt hier nur mit so einer Clicky-Bunty-UI einfach anpingen und vielleicht mir helfen, im Code ein gewisses Problem zu lösen. Und das ist genau das zweite Beispiel, was ich zeige. Also Das ist jetzt die eine Möglichkeit, einfach auf den Editor Sachen zu zeichnen. Und jetzt zeige ich eine zweite Möglichkeit, wie man sich in den Editor integrieren kann, um entsprechend Code zu verändern. Dazu stoppe ich das jetzt hier und lade ein fertiges Projekt rein. Das ist der Typing Agent. Und was hatte ich vorhin für eine Konsolenanwendung gesagt?
83.
Ich traue euch nicht.
Ja, das ist, du kannst uns auch mal trauen.
Okay, 83 war richtig.
Das habe ich ja gesagt.
Also gebe ich ein Bier aus, ja.
Deswegen schreibst du 84.
Klar. So, also, was das Ding macht, ist, es simuliert jetzt zwei Pairs, die mit mir programmieren. Einmal den Christian Binder und einmal mich, also Darius Paris. Und ich bin jetzt halt Darius Paris live. Und wenn ich jetzt eine Konsolenanwendung mache, und das ist das Einzige, was ich jetzt momentan nutze, um zu erkennen, ob ich diese Fake anstarten soll. Er schaut, ob jetzt die Konsolenanwendung 84 aufgemacht wird. Dann werden zwei Threads erzeugt. Die simulieren im Prinzip die Remote per Programmer. Das war einfach nur ein Test of Proof of Concept, ob ich wirklich mit mehreren Carrots im Visual Studio arbeiten kann, also mit mehreren Edits in ein und derselben Datei arbeiten kann. Dann starten wir jetzt einfach mal neue Konsolenanwendung. Und sobald die angezeigt ist und alles so okay ist, werden wir unser Adornment noch sehen, oben rechts. Und zusätzlich müsste er dann irgendwann anfangen, hier der Erste reinzukicken. Das ist nämlich so Christian, der schreibt jetzt ein bisschen Code. Dann kommt der Darius oben. Jetzt kann ich auch noch ein bisschen Code schreiben. Gehen wir mal hier hin. Sagen einfach mal Konsole.readline. Ja. Also man kann relativ simpel, ja, ich sage jetzt relativ simpel im Vergleich zu früher in den Editor rein. Es ist trotzdem noch ein bisschen intensiv, sich da reinzuarbeiten, weil durch das Managed Extensibility Framework werden Komponenten miteinander verdrahtet, indem sie Sachen exportieren, die sie zur Verfügung stellen möchten, und Sachen importieren, die sie benötigen. Und genau diese Techniken werden hier benutzt. Und jetzt haben wir eine Anwendung, drücken wir mal F5. Hello World 0 bis 4, ja. Also das, was halt da mehr oder weniger zusammen programmiert worden ist. Das ist eine Idee, die wir jetzt in unserem Team, ich zusammen mit einem Kollegen mache, versuchen das zu implementieren so ein bisschen. Vielleicht fallen Ihnen noch ganz viele andere Ideen ein, die man damit machen kann. Das sollte ich dir einfach nur mal zeigen, so als Auftakt auch für den restlichen Verlauf des heutigen Abends. Dass nämlich Collaboration und Teamentwicklung einfach ein wichtiger Faktor ist, auch wenn man ein kleines Team ist. Und gewisse Techniken und Tools einem da helfen können, gewisse Szenarien abzufackeln. Nein, nein, bei Pair-Programming ist es ja so normalerweise.
Das ist gut.
Das Konzept von Pair-Programming ist ja, dass sie sitzen an einem Monitor mit einem Keyboard. Normalerweise tippt immer einer und der andere guckt drüber und gibt dann Senf ab und nimmt mal das Keyboard drüber und tippt auch ein bisschen. Um sich ein bisschen zu ergänzen, voneinander zu lernen. Das ist jetzt nur ein Remote-Programming sozusagen, ja. Ist ein bisschen chaotisch, vielleicht wenn da mehr als zwei oder drei da mit tippen. Stellen wir uns vor, wir würden jetzt hier 100 gleichzeitig haben, aber.
Es ist im Prinzip gleiche Idee mit Word, ne? Kann ich jetzt ja auch online, zwei Leute können editieren zusammen, ja. Es ist unwahrscheinlich, dass Leute miteinander zweifach Code schreiben und so weiter, aber dass man drin rum editiert oder solche Geschichten. Die Idee, die da eigentlich dahinter steht, ist ein bisschen, was wir immer mehr brauchen, ist, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten also mit mehreren Leuten an einem Code arbeiten teilweise. Und manchmal macht es Sinn, wenn man jemanden einfach mal mit einlädt und um da drüber zu gucken und vielleicht auch mal eine Änderung zu machen oder mir zu helfen. Deswegen ist es eigentlich ein ganz guter Überwurf zu dem Thema Application Lifecycle Management. Application Lifecycle Management ist nichts, was wir Application Lifecycle Management ist nichts, was wir erfunden hätten. Application Lifecycle Management ist im Prinzip alles, das, was wir machen, um im Prinzip den Entwicklungsprozess effizient zu gestalten. Ja? Das ist die Idee dahinter. Ja? Das heißt, dass wir am Endeffekt sagen, okay, wir bauen wirklich Software, die wir uns am Anfang vornehmen zu bauen, und am Ende bringen wir sie zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich auf den Markt, und zwar mit der Funktionalität, die wir uns auch vorgenommen haben. Und dann gibt es dann diese wohlbekannten Probleme, die es da gibt, dass man andauernd Änderungen umgehen muss, zum Beispiel während des Projektverlaufs. Das heißt, Anforderungen ändern sich und solche Geschichten. Wer glaubt, dass er seinen kompletten Entwicklungsprozess unter Kontrolle hat? Das heißt, wenn es um Qualität, Zielgenauigkeit mit Abgabedatum zum Beispiel des Produktes und dann auch noch den Umfang, geforderten Umfang, der am Anfang der Projektlaufzeit steht, einhalten kann. Wer hat das Gefühl, dass das alles super ist und dass er überhaupt keinen Verbesserungsbedarf in dem Bereich sieht? Gut. Sie? Sie haben es alles komplett unter Kontrolle?
Also ich selber, ich bin Entwickler.
Ja. Ist gut, das ist schon. Aber dann haben Sie schon einen Prozess, ne?
Ja, Prozess.
Okay, gut. Das ist aber gute Information. Das ist der Einzige, der sich gemeldet hat und hat gesagt, wir haben einen Prozess. Ja? Und deswegen geht's. Und es gibt auch Leute, die haben einen Prozess, da funktioniert es auch nicht. Ja? Also jetzt mal so umgesprochen. Aber das ist die wichtigste Grundlage, nämlich einen Prozess zu haben. Und wir bringen ja auch schon auf den Punkt, was ist denn eigentlich eine ALM-Plattform? Also das Tooling, was da drunter liegt, um genau das uns zu geben, diese Funktionalität. Also was besteht die denn? Es gibt ein Prozessrepository in den meisten Fällen. Ja. Prozessrepository sind im Prinzip ist ein Toolset oder ist eine Datenbank, wo im Prinzip Artefakte, die dem Entwicklungsprozess zugehören, abgespeichert werden. Werden wir gleich sehen, wie das aussieht. Zum Beispiel um einen Scrum-Prozess zu fahren, um einen CMMI-Prozess zu fahren, um V-Modell XT mit all seinen verschiedenen Artefakten abzufahren, also formale Aspekte oder hat agile. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, das einfachste Prozessrepository, was es gibt, ist die weitverbreiteste Datenbank dieser Welt, Excel. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel einfach mal meine Bugs irgendwo eintrage in der Excel-Liste und die dann sortiere, dann habe ich zumindest mal schon mein sehr, sehr einfaches Prozessrepository, mein einfaches Bug-Tracking. Ja? So muss man sich vorstellen. Und das da hat jeder. Ja? Code-Repository. Ich denke, jeder, der ein bisschen mehr entwickelt oder täglich sein Geld damit verdient, hat irgendein Version-Control-System, um nachzuvollziehen zu können, was hat er geändert, was hat er gemacht, weil was weiß ich denn, was ich vor 3 Monaten geschrieben habe von Code und warum ich es gemacht habe. Wenn man jeden Tag Code schreibt, kann das gut sein. Ja. Code-Repository sollte sich integrieren in ein entsprechendes Prozess-Repository. Nehmen wir einfach das Beispiel. Ich habe Buglisten, ich mache nur Bug-Tracking. Nachher kommen wir zu Prozessen. Wir machen nur Bug-Tracking. Wenn ich jetzt hier einen Bug habe, der kommt priorisiert rein, möchte ich gerne, dann würde ich irgendwann mal Code einchecken in dem Kontext von dem Bug, weil ich werde ihn irgendwann beheben, wenn er oben auf der Liste steht. So, dann möchte ich dann im Prinzip den Bug und den Code assoziieren. Wenn hier keine Integration zwischen beiden Repositories stattfindet, automatisch muss ich das manuell machen. Was man so häufig findet ist, da ist dann hier im Source-Code ein Kommentar drin, der da heißt, siehe Bug-ID XY. Ja, das ist dann ein manuelles Linking, nenne ich dazu. Das heißt, dann muss ich nämlich als Entwickler hingehen und mich vielleicht, wenn es dumm läuft, noch in einem anderen Tool anmelden, um mir den Bug anzugucken. Vielleicht habe ich noch verschiedene Accounts, die ich brauche. Ist nicht sehr effizient und nicht schnell. Ja? Also Integration ist eigentlich wichtig, um eine Nachvollziehbarkeit aus beiden Richtungen zu haben. Ja? Ich möchte auf den Bug draufklicken, möchte den Source Code sehen und andersrum, ja, an der Stelle. Dann geht es aber noch weiter. Eine ALM-Plattform nutzt sogenannte Team-Builds, um im Prinzip Qualität zu sichern, im Kontext der Qualitätssicherung. Was ist überhaupt ein Team-Build? Jeder kennt den F5-Build, ja, den man hat. Das ist der Developer-Build, ja, Desktop-Build. Ich bilde meine Solution auf dem Desktop. Das Problem damit ist, wenn man spätestens mit 2, 3 Leuten arbeitet, ist, bei Ihnen bildet es auf Ihrem Desktop, bei Ihnen bildet der Code nicht auf dem Desktop. Was ist los? Sie haben vielleicht irgendwelche Referenzen mit drin, die vielleicht bei Ihnen fehlen zum Beispiel. Was gebe ich jetzt dem Kunden? Wahrscheinlich ihre Version, ja? Aber nicht ihre, weil sie bildet. Ja? Also was es gibt normalerweise typischerweise in Teams, ist es so, dass man sagt, man hat einen Bildprozess, den nennt man bei uns Teambuilds, der sich im Prinzip aus dem Code-Repository zu jedem Zeitpunkt die Sourcen rauszieht, sie bildet. Und das ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Und nicht irgendwelche Developer-Builds, die es irgendwo gibt und auf irgendeiner IDE gebaut werden. Ja? Das ist die Wahrheit, die es gibt. Und ein Teambuild ist nicht viel, viel mehr, ist nämlich ein Workflow. Der kompiliert nicht nur, sondern macht viel, viel mehr Dinge drumherum. Zum Beispiel Tests ausführen, die nennt man dann sogenannte Build Verification Tests. Habt vielleicht schon mal gehört, BVTs, das ist ja das die Abkürzung dafür. Das heißt, ich kann Unit-Tests automatisch mit ausführen. Ich kann Work-Items automatisch, also Bugs zum Beispiel, wenn ein Code eingecheckt worden ist, damit assoziieren. Ich kriege also am Ende eine Liste zum Beispiel aller Defekte, die eingecheckt worden sind seit dem letzten Build und sehe das auch ja, entsprechend. Ich weiß dann genau in dem Bug zum Beispiel, in welchem Build ist der Bug behoben oder nicht. Ja, diese Information, das ist alles integrativ, was da läuft. Und wir werden sehen, dass wir Ich werde am Ende vielleicht noch was dazu sagen können zu Team Test Lab. Wir können auch Test Environments automatisch aus diesem Workflow heraus erzeugen, virtuelle zum Beispiel, um dann Testvalidierung zu machen. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Konstrukt. Werden wir heute auch live sehen, deswegen habe ich es kurz erklärt, was eigentlich dahinter steht. Es gibt ein Test-Repository noch, die Daten müssen sich auch integrieren, da machen wir heute eine ganze Menge damit, deswegen lasse ich es einfach mal so stehen. Es gibt natürlich auch ein Collaboration-Repository, das ist, wenn ich ein Solo-Developer bin, vielleicht nicht die wichtigste Geschichte. Das sind Wikis zum Beispiel, das Einfachste kann man sich als Wiki vorstellen, wo man sagt, man verteilt, sage ich mal, oder shared seine Informationen über das gesamte Projekt. Zum Beispiel hat man ja Spezifikationsdokumente, die man Requirements verknüpft, die liegen sinnvollerweise auf dem zentralen Repository, damit nicht ein Developer da und da gibt es eine Version und welche ist denn jetzt die letzte Version. Da gibt es ja manchmal so diese Probleme, dass dann ein bisschen Dokumentenwust ist. Bei uns ist es ein WSS-Portal oder ein MOS-Server, SharePoint-Server, der das Ganze macht. Und das ist wichtiger, wenn ich wirklich größere Teams habe, die vielleicht auch die Leute nicht mehr in der gleichen Etage sitzen. Da fängt es schon an. Ja, wann laufe ich denn mal runter in eine Etage, um eine Information zu haben? Wenn es dann auch noch verteilt ist, lokal, in Deutschland zum Beispiel, aber was ganz, ganz oft ist, ist ja auch so, dass man vielleicht nochmal ein bisschen was outgesourced hat, ein Teilprojekt vielleicht in irgendein anderes Land. Wer hat das? Wer arbeitet in der Firma, die ja auch zum Beispiel Entwickler in Prag oder wo auch immer haben? Nur einer? Der Rest entwickelt alles nur in Deutschland? Okay. Oder halt große verteilte Teams, so wie wir es haben zum Beispiel. Ne? Also mein Tester, als ich hier in Redmond war, beim Commerce-Team, war zum Beispiel, die Tester waren in China. Zeitzonenproblematik. Man kann nur nicht mal mehr mit denen richtig telefonieren oder nur in einem ganz kleinen Zeitfenster. Das macht es dann dreimal kompliziert. All das, man braucht nicht all diese Elemente zu haben, aber es ist gut, wenn man sie, also man nutzt die, wenn man sie wirklich braucht. Und das Allerwichtigste ist, dass sie sich, und das ist das, was eine moderne Applikationsplattform aufmacht, dass sie sich ineinander integrieren. Das heißt, dass die Daten miteinander verknüpft werden, automatisch und nicht mehr händisch machen. Das werden wir heute ganz massiv sehen. Nämlich nur dann bekomme ich die Funktionalität, dass ich auch ein zentrales Reporting habe. Ich kann genau sagen, wenn ich irgendwelche Requirements habe oder Anforderungen habe, die dann einen Task runtergebrochen haben, wir werden Scrum uns dann gleich mal angucken, an der Stelle, wie das dann aussieht, wie ist der Status momentan von dem Requirement, das heißt auf zeitlicher Ebene, wie viel Arbeit müssen wir noch tun, wie viele Bugs habe ich gegen das Requirement, wie sind die Test-Acceptance-Tests, wie ist der Status an der Stelle. Das heißt, ich habe eine Art Fertigstellungsgrad und das kriege ich nur aggregiert, weil diese ganzen Informationen kommen aus allen diesen Töpfen und werden dann hochaggregiert. Das kriege ich nur, wenn diese ganzen Tools sich integrieren. All diese Repositories kann ich mir einzeln irgendwo herholen und mir einzeln zusammenstecken. Die Unterscheidung ist, dass sie sich nicht integrieren automatisch. Das kann ich dann händisch machen. Oder es gibt vielleicht das ein oder andere Plugin, was das mir erlaubt, das zu tun. Ja. Aber dann meistens nur in irgendeine Richtung zu irgendeinem anderen Tool oder was auch immer. Das ist übrigens eine moderne ALM-Plattform. Dann Planning-Tools, die zeige ich gleich noch. Viel, viel wichtiger ist, dass sie auch noch dann überall Extensibility-Points haben. Keine Plattform dieser Welt, die sie sich kaufen komplett, wird genau immer alles können, was jeder hier im Raum gerne von so einer Plattform haben möchte. Warum ist das so? Weil wir haben Software-Development vielleicht mehr für den Banken-, Versicherungsbereich bis hin für irgendwelche Kfz-Bereiche, wo ganz andere Entwicklungsumgebungen sind und Entwicklungsdomänen. Das, was man da braucht, ist, da werden ganz andere Tools benutzt für diese Entwicklung. Und da braucht man eine Erweiterung. Eine der Dinge, die wir zum Beispiel bereitgestellt haben für uns die Plattform ist, und das haben wir auf der TechAd announced, ist, wir haben TeamPrice gekauft, die Client Suite. TeamPrice ist ein Add-on für Eclipse, das jetzt in Visual Studio Ultimate drin ist, also für die Eclipse-IDE, um auf unser Backend-Repository zu zugreifen. Wir haben auch schon auf Java-Konferenzen Sessions gemacht, wo wir nicht einmal Visual Studio gezeigt haben und mit dem TFS ALM gemacht haben. Was wir damit machen wollen ist, wir wollen im Prinzip einen Entwickler, der in beiden Welten lebt, der vielleicht ein Java-Projekt hat und ein .NET-Projekt hat, weil halt beide Welten existieren bei sich in der Firma und das wird auch noch über längere Zeit so bleiben wahrscheinlich meistens, dass der dann aber nicht zum Beispiel verschiedene Prozessrepositories nutzen muss, also diese ganzen Infrastrukturen, weil im Prinzip diesen Infrastrukturkomponenten ist es ziemlich egal, ob das Java-Code ist, C++-Code ist oder ob das .NET-Code ist an der Stelle. Aber was häufig der Fall ist, ist, dass ich in solchen Unternehmen für Java komplett eine einzelne Infrastruktur habe und für das .NET-Team eine einzelne Infrastruktur habe. Es ist im Prinzip nicht effizient. Das ist ein Beispiel dafür, gibt es aber viele Extensibility-Points. Wer glaubt, er hat eine moderne ALM-Plattform? Jetzt nochmal die Frage. Keiner meldet? Sie haben eine? Alles das ist gegeben? Okay, gut. Also alle, wer, ja, okay, ich würde nur sagen, okay, gut. Also das ist im Prinzip das, was, wo man hin, also wenn man die Frage sich stellt, bin ich State of the Art unterwegs, dann wäre das so ein bisschen, sollte man da hinkommen irgendwann mal. Gut, schauen wir unsere ALM-Plattform an. Wenn man dieses Prozess-Repository sich anguckt, was gibt es denn da überhaupt? Da gibt es im Prinzip eigentlich zwei, drei Sachen. Das ist die kleinste anzunehmende Struktur in 2008 gewesen, die man installieren konnte von diesem Backend-Repository. Das ist im Prinzip ein Team Foundation Server, so heißt dieses Backend-Repository. Der besteht aus einem Application-Tier. Alles ist Web-Service-orientiert, was bedeutet, dass jeder mit dem Ding sprechen kann, der Web-Services sprechen kann. Ja. Und der hat eine Data-Tier, das ist SQL Server 2005 gewesen, in 2008. In 2010 ist der Single Server immer noch da, als eine möglichst kleine Konfiguration. Da ist nur der SQL Server 2008 auf jeden Fall. Aber was wir gemacht haben und was für ein Feedback wir bekommen haben, ist für diese Konfiguration, es gibt nichts für den Solo-Developer. Viel zu kompliziert, ich brauche einen Server zum Beispiel. Installation, musste ich schon ein bisschen Zeit investieren. Also wer es schon gemacht hat, weiß, 2008 zu installieren, also 2005 war noch ein bisschen schlimmer, 2008 ging schon besser, aber es war, sage ich mal, zeitintensiv, okay? Wir haben sie gehört, das ist auch gut, wir hören auch zu. Was wir gebaut haben, es gibt eine neue Setup-Variante von TFS, TFS Basic. Wir können jetzt TFS auf dem Client installieren. Das heißt, auf dem Windows 7 Client zum Beispiel oder auf dem Vista Client kann man den installieren. Dann ist die Application-Tier in dem Fall ein SQL Express, ja, den ich ja sowieso, wenn ich Visual Studio installiere, auch mit installiert bekomme, für App Development zum Beispiel. Und ich habe auf der TechEd den Brian Randall gebeten, weil ich durfte die ganzen Development-Sessions auf der TechEd dieses Jahr verwalten oder mehr oder weniger managen. Da habe ich ihn gebeten, dass er bitte in 30 Minuten das Ding live installiert. Getting productive in 30 Minuten mit Version Control und Build auf dem Windows 7 Client. Die Benchmark liegt momentan bei 26 Minuten. Der Uwe Baumann, Uwe, hallo, vom Marketing-Team hat es bei uns probiert, er ist auch bei 31 Minuten gescheitert, aber das ist hat halt nicht den Dev-Bonus. Ja? Es gibt halt Unterschiede. Ja? Aber im Prinzip so lang dauert es. Auf meinem Blog findet man eine Installationsanleitung mit allen Screenshots für den TFS Basic zum Beispiel, den ich einfach mal installiert habe mit Version Control, erster Check-in und so weiter. Also wer das mal probieren möchte, ist jetzt echt einfach. Die Idee dahinter ist die, dass wir den Kollegen, den Solo-Developer, ja, vielleicht Contractor, der heute bei verschiedenen Unternehmen unterwegs ist, aber Projekte macht, aber nicht in einem großen Team arbeitet, typischerweise, für den hatten wir eigentlich überhaupt keine Variante gehabt in 2008. Punkt. Ist so gewesen. Es gab keine gute Installation. Es sei denn, er hat eine VM bei sich im Notebook laufen lassen, wo der TFS installiert war. Das ging natürlich, ja, ohne Frage. Aber das wollten die meisten Leute nicht. Wollten es halt live haben, direkt in ihrem im UI. Für den haben wir jetzt, wie gesagt, den TFS Basic gebaut und wir wollten halt eine Sache wirklich mit sicherstellen, dass man im Prinzip dann auch sauber wachsen kann ohne Migration. Wenn man zum Beispiel dann weiter wächst in kleine Teams, keine lokale Teams und dann vielleicht irgendwann mal große verteilte Teams. Weil das Problem, was dahinter steht, das sehen wir momentan ganz massiv, das ist nämlich das typische Zahnarztproblem, ja. Nichts gegen Zahnärzte. Wenn ich ihn weiß, ich muss einen Weisheitszahn rausmachen lassen und er tut noch nicht so richtig weh, dann ändere ich erstmal nichts. Und das passiert nämlich meistens, was passiert nämlich in der Praxis? Die Kollegen holen sich mal schnell Version Control. Ich brauche Version Control, sagen die sich. Okay, holen sich Version Control, mal gucken, runterladen, installieren, fertig, Version Control. Dann wachsen, und ich brauche Bug-Tracking. Oh, Bug-Tracker. Runterladen, Bug-Tracking. Integrieren tun sie sich noch nicht, ist aber nicht wichtig, weil so kompliziert ist es noch nicht. Ja? Jetzt kommt noch mal einer dazu. Oh, jetzt brauchen wir doch mal ein Teambild. Lass uns mal ein Bild holen. Holen wir irgendeinen Cruise Controller oder irgendwas. Funktioniert, funktioniert. Und irgendwann wachsen weiter und dann haben wir das Problem, dass sich immer mehr mit ihrer Infrastruktur beschäftigen und Integration, weil das Ganze wird immer komplexer. Es wächst halt, ne? Code wächst, ja? Und so weiter. Und dann haben wir das Zahnarztproblem. Es ist noch nicht so schmerzhaft, dass wir sofort sagen, wir müssen es jetzt ändern und wir wachsen immer weiter, weil wir kriegen halt mehr Aufträge, es läuft gut. Tut noch nicht so richtig weh. Und irgendwann ist der Punkt, da tut es dann halt richtig weh, weil irgendein Projekt vielleicht in die Hose gegangen ist, weil es halt nicht mehr richtig gelaufen ist, wo es dann halt auch einen richtigen Impact hat. Und dann sagen sie, ey, jetzt müssen wir unser ganzen Tool-Zoo nehmen und wegmigrieren, ja, in irgendwas, was sich integriert, damit wir es wieder unter Kontrolle kriegen. Und das ist eins der Probleme, was wir versuchen zu adressieren mit der Strategie zu sagen, TFS Basic, dann kann ich die Daten die Database, die Collection exportieren, auf ein TFS, auf ein full-blown TFS, also einen Server schieben und dann im Prinzip weiter skalieren, ohne Migrationsefforts. Weil wenn ich nämlich hier eine Menge Tools habe, die ich einsetze und selber schon viel Zeit investiert habe in die Integration, wo stehe ich dann in der Regel? Dann habe ich sehr viel Zeit investiert und ich habe vor allem verdammt viel Daten schon zu dem Zeitpunkt. Und wenn ich dann migriere, dann will ich auch eine Historie haben. Und dann ist die Migration kein Snapshot mehr. Da brauche ich meistens einen Plan dafür. Das wird dann teuer und kostet Geld. Wer hat das Gefühl, er ist an dem Punkt momentan? Niemand? Also, dass er sagt, hey, im Moment läuft es nicht so gut, also verfindet sich da wieder? Keiner findet sich da wieder und geht es jedem gut. Ja, ich sehe schon so ein bisschen, naja, kann man getrennt. Ja, ich sehe schon, okay, was so. Ich sehe schon. Lacht natürlich keiner hier, ist klar. Hätte mich auch gewundert. Okay, nichtsdestotrotz, das ist das, was wir für Developer auch gemacht haben in dem ALM-Bereich. Wir haben es natürlich auch günstiger gemacht. TFS Basic ist jetzt mit der Professional MSDN mit dabei. Das heißt, es geht mehr Mainstream. Jeder, der eine MSDN Professional hat, kann TFS nutzen. Ich möchte jetzt nichtsdestotrotz den Scrum-Prozess angehen, bevor ein bisschen Theorie, Scrum-Prozess, und dann gehen wir in die Demo sofort rein. Scrum ist ein agiler Prozess, ein Vertreter eines agilen Prozesses, und ich möchte ein paar Basismechanismen einfach nur kurz zeigen, die da drin sind, weil das hilft besser zu verstehen, wie dann, wenn wir später mit Work-Items arbeiten in einem Toolset, und es ist ein bisschen arg abstrakt, wenn man das noch nicht kennengelernt hat. Scrum-Prozess hat so einen Teil, das nennt sich, ein Konstrukt ist es, das Product Backlog. Hier stecken im Prinzip alle meine Anforderungen rein. Das sind sogenannte User Stories, die da drin sind. Und diese User Stories definieren Anforderungen an die wir implementieren wollen in unserem Entwicklungsprozess. Der Scrum-Prozess selber ist auch noch ein sogenannter iterativer Prozess. Das heißt, unsere ganze Entwicklungszeit, die wir haben, wenn das hier das Start und hier das Ende ist, können wir in mehrere Iterationen teilen. Kleine Iterationen in Scheibchen teilen und die nennt man bei Scrum Sprints. Okay? Das ist nicht ein ganz durchgängiges, sondern einzelne Sprints. Was passiert denn da so von den Abläufen? Wenn wir sagen, wir wollen unseren Sprint fahren, nehmen wir uns, und zwar die sind diese User Stories priorisiert, die wichtigsten Sachen sind genau da, wo wir sie haben wollen, oben an der Stelle. Also es geht hier andersrum, normalerweise ist der Stack ja oben. Aber letztendlich sind die wichtigsten Sachen werden zuerst implementiert. Die Priorisierung gibt übrigens der Kunde vor. Ja. Das heißt, den Kunden lässt man priorisieren. Was sind die wichtigsten Funktionalitäten? Ja. In dem gesamten Zeitraum, wir fokussieren uns erst auf die wichtigsten Dinge. Und was dann passiert, wir nehmen uns aus diesem sogenannten Backlog, was wie aus Developer-Sicht wie eine Queue ist, ja. Einfach im Prinzip die wichtigsten Dinge und werden die in unsere erste Iteration im Scrum Sprint reinstecken. Was wir da machen werden, ist, wir bauen dann unsere Software, ja, innerhalb dieses Sprints. Und in diesem Sprint kommt da keine neue User Story rein. Okay, das ist wichtig. Das heißt, das ist sozusagen der Teil, der dann fixiert ist und das Team kann sich darauf fokussieren. Was machen wir denn mit Änderungen dann? Oder was passiert mit Änderungen, das Wünschen vom Kunden? Ja? Die fliegen wieder ins Backlog rein. Okay? Der Kunde sagt, oh nee, du, der Button übrigens, der muss oben rechts jetzt hin. Ja, ist okay. Neues Backlog übergabe und sag mir nochmal, wie hoch die Priorität ist, den Button oben rechts hin zu machen. Dann steckt es nämlich da drin, nicht im Sprint. Ja? Der Sprint, da fokussieren wir uns. Dann bauen wir ein Stück Software und dann haben wir auf einmal ein testbares Stück Software-Funktionalität fertig gebaut. Ja, nach diesem Konstrukt. Das ist die Idee, die dahinter steht. Wenn wir einen weiteren Sprint dann angehen, dann schnappen wir uns im Prinzip wieder die nächsten priorisierten Work-Items, User-Stories und bauen wieder was und so wächst unser Produkt sukzessive. Ja. Immer die Idee, dass neue Dinge immer hier reinfallen, priorisiert werden. Das ist ein grundsätzlicher Mechanismus, der da stattfindet. Ja. Man könnte da ein bisschen mehr drüber reden, wie das genau funktioniert. Dann würden wir heute nichts mehr anderes machen, leider. Und deswegen zeige ich jetzt mal ganz kurz, will ich jetzt die Überleitung machen, wie das genau bei uns sich abbildet in dem Tools. Wir haben nämlich ein paar Workbooks, wir haben ja ein agiles Projekt-Template in Team Foundation Server. MSF Agile heißt das, das Template. Und ich will jetzt mal ganz kurz zeigen, wie das damit umgeht, mit diesen Mechanismen. Und das gucken wir uns dann gleich live an, wie das aussieht. Es gibt auch ein Scrum-Template direkt von Conjango, was man sich runterladen kann. Da heißen die Work-Items auch Sprints und Sprint-Backlog, Work-Item und so weiter. Also wer dann da diese ganzen Termine auch sehen möchte im Template, kann sich das runterladen. Das kostet auch nichts. Gehen wir jetzt mal hin. Product Backlog. Was ist so eine User-Story? Bei uns heißen die User-Stories auch. Könnte zum Beispiel sein, im Kontext einer Webanwendung, einer Webplattform, als Kunde möchte ich mich online registrieren können. Ja? Da steckt eine ganze Menge dahinter unter Umständen. Da muss ich eine Webform bauen, Da muss ich vielleicht eine Datenbank irgendwie mal anlegen, da brauche ich eine Business-Tier, weil will jemand irgendwie löschen können, will seine Adressen ändern können. Das wird also kann relativ groß werden, richtig? Das ist noch nicht so ganz absehbar, je nachdem. Das könnte so eine User-Story sein. Die Stories werden nach Priorität sozusagen sortiert. Das ist ganz wichtig. Kundenpriorität. Das ist der Voraussetzung. Das heißt, was ist dem Kunden am wichtigsten? Und dann benutzen wir genauso wie in Scrum sogenannte Story Points, um eine Komplexitätsabschätzung durchzuführen. An der Stelle stehen noch nicht viele Stunden. Das heißt, die Länge dieser Balken gibt mir nur an, wie komplex sind die. Warum ist Komplexität ein besserer Wert auf dem Level als zum Beispiel Stunden? Weil bei Stunden könnte ich auch einen Betrag daneben schreiben. Natürlich will jeder Projektleiter schon an der Stelle gleich eine Stundenanzahl dort haben. Aber genau das ist das Problem, warum wir agil sein wollen, weil man da mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht genau eine Stundenanzahl hinschreiben kann, die dann auch mit dem stimmt, was am Ende passiert. Komplexität bedeutet, nehmen wir mal an, wir haben eine Skala von 1 bis 10, da gibt es ja mehrere Skalen, die man nutzen kann. Und 10 bedeutet besonders komplex, 1 besonders wenig komplex. Was bedeutet das? Zum Beispiel, wenn ich sage, unsere User Story von der Webform, weil da muss ich Data Tier machen, da muss ich Biz App Tier machen, da muss ich eine Webform bauen, ist komplexer. Wenn ich zum Beispiel nur ein paar Sachen hinzufügen muss auf einer Webform, eine zusätzliche kleine Funktionalität, dann kann das zum Beispiel eine Story sein, die nur in der Komplexität 1 ist. Komplexität ist gut. Warum ist Komplexität ein guter Faktor? Weil es kommt nämlich darauf an, wer am Ende, wenn ich Stunden dahinter schreiben möchte, wer es implementiert. Ich habe in meinem Team vielleicht 2 Senior-Developer, die die Technologien total gut kennen, und ich habe vielleicht 2 andere Entwickler, die neu dazugekommen sind, die die Technologien noch nicht gut kennen. Je nachdem, wer das Ganze implementiert, kann es am Ende mit verschiedenen Stunden rauskommen, richtig? Wer glaubt, dass alle gleich sind? Ich nicht. Wir haben da ein Agreement drauf, oder? Okay, ich sehe das schon. Okay, deswegen diese Komplexität. Backlogs. Im Backlog werden neue Stories hinzugeschoben. Die kommen vom Kunden rein. Das sind die Anforderungen, ja, die immer rein vom Kunden. Kennt man. Ja, jeden Tag eine E-Mail, jeden Tag eine neue Anforderung. Ja, kommt eine neue Anforderung ins Backlog rein. Wird dann neu priorisiert. Der Scrum Master, also der Kunde mit dem Scrum Master. Stories werden dann im Prinzip für die Sprints geplant, habe ich gesagt. Zum Beispiel sage ich, ich habe ja meine verschiedenen Sprints gesetzt für meine gesamten Entwicklungszeitraum. Die Länge der Sprints, wenn man Scrum-Lehrbuch macht, wären 30 Tage, aber das kann man selber definieren, wie lang die sind. Und da sollte man auch für sich den richtigen, kommt darauf an, wie agil will ich sein. Wie lang ist meine Gesamtlaufzeit von meinem Projekt? Wenn die zum Beispiel nur 4 Wochen ist, sind 30 Tage keine gute Sprintlänge. Ja, Sie verstehen, was ich meine, das ist ein flexibler Wert an der Stelle. Wir priorisieren und dann sagen wir, okay, das wollen wir jetzt in den Sprint 3 und in den Sprint 4 packen. So, dann wird es in dem Moment, gibt es dann für jeden Sprint, wenn ich dann in so einem Sprint dann reinlaufe, gibt es ein sogenanntes Sprint-Backlog bei Scrum. Bei uns heißt das Ding einfach nur in dem Prozess Iteration-Backlog, aber ist es im Prinzip genau das Gleiche. Ja? Und wir schieben dann die User-Stories rüber und dann wird in einem Scrum-Meeting, wird dann im Prinzip im Team der Breakdown durchgeführt, der Task-Breakdown. Dann gibt es im Prinzip die User-Stories und dann definieren wir, was müssen wir denn eigentlich tun, um das Ding zu implementieren. Also Data-Tier, Webform, blablabla. Da kommen auf einmal Tasks und dann setzen wir auch an dem Punkt Stunden drauf. Das heißt, wir schätzen ab, da gibt es verschiedene Techniken, wie Planning-Poker, wie man zu einem validen oder halbwegs vernünftigen Stundenwert kommt, okay? Das ist die Idee dahinter. Da gibt es mehrere Konzepte, das zu tun. Die werden wir jetzt heute nicht im Detail betrachten. Und genau das passiert auch mit den anderen entsprechend. Und jetzt sieht man, eine größere Story endet halt in viel, viel mehr Tasks zum Beispiel. Und dann kann man das auch hier machen. Und dann sieht man, kommt der wichtigste Aspekt einer agilen, als des Agile Developments ist, dass das Team sich für diese Iteration, den Sprint, committet, Dinge zu tun. Das heißt, das Team sagt, das schaffen wir. Der Unterschied dazu ist der, also wir sagen, wir schaffen die User Story 1 zu bauen. Wir schaffen die User Story 2 in der Komplexität zu bauen. Wir committen uns dazu, es zu tun. Ja? Und wir schaffen es nicht, die letzte zu bauen. Weil das wissen wir jetzt schon, dass wir das nicht hinbekommen. Und der Effekt ist dann der, dass man dann nochmal, und das ist Teil des Prozesses, sagen, okay, wenn wir das nicht in diese Zeitrahmen reinbringen, ja, weil wir nicht die Ressourcen haben, es zu tun, das jetzt schon abschätzen können, dann kann man sagen, hey, nehmen wir nicht vielleicht eine kleinere Story rein, an der Stelle und repriorisieren das Ganze an der Stelle. Bringen die rein und packen die rein. Und dann sagen wir können committen. Das ist wichtig, dass das Team sagt, ey, wir können das. Der Unterschied dazu wäre, ich bin der Mufti und sage, User Story 1 ja, bis Ende Sprint fertig, User Story 2 bis Ende Sprint fertig und so weiter. und gebe es meinen Leuten und sage ihnen, das ist dein Job, egal ob du es schaffst oder nicht, dein Problem ist zu tun, dann werde ich mit frenetischem Beifall gefeiert in dieser Company, wenn ich so einen Stil habe, weil da fühlt sich keiner gut dabei in der Regel. Ja? Und das ist der Unterschied, was Agilität bedeutet. Das ist viel menschliche Kommunikation. Also wer heute agile Softwareentwicklung sich noch nicht angeguckt hat, möchte ich echt motivieren, mal sich das ein bisschen anzuschauen und zu gucken, ob da das ein oder andere Gute drin ist, was einen weiterbringt und selber auch das Projekt weiterbringt. Gut, dann werden die irgendwann ausgeführt, diese Sprints, und dann werden die Tasks natürlich vom Entwickler geschlossen, implementiert, grün, ist dann fertig. Irgendwann hat man ein sogenanntes Burndown-Chart, das kennt jeder. Das heißt, man hat die geplante Arbeit zu der erledigten Arbeit und das geht dann über die Zeit natürlich immer so weiter und ich möchte das andauernd während der Laufzeit tracken können, okay? Ich will genau wissen am Anfang, wo stand ich? Und ich möchte gleich sehen, ob es irgendwo abgeht in eine Richtung, wo ich es nicht mehr unter Kontrolle habe, ob ich vielleicht vorher einen Cut machen muss, schon in der Iteration. Nicht am Tag davor dastehen, am letzten Tag sagen, wir haben die drei Sachen doch nicht mehr reingekriegt. Das kann ich meistens schon viel früher abschätzen und kann dann ein bisschen noch was feilen und vielleicht nochmal mit dem Kunden reden und da gibt es ein Problem und hier und da. Also das ist ein bisschen, das ist die Idee dahinter, hinter diesem ganzen Prozess. Und was ich jetzt gleich zeigen werde, ist das Product Backlog und das Iteration Backlog. Okay? Wie das sich darstellt bei uns in dem agilen Prozess und wie das miteinander zusammenwirkt. Das ist aber erstmal klar, oder? Ja, ich sehe so. Ja, warten schon auf ein Bierchen. Gut. Unser Process Repository ist der große gelbe Kasten und in unserem agilen Prozess-Template gibt es sogenannte Work-Items, die im Prinzip genau versuchen, das abzubilden dann, was wir gleich machen. Die werden wir jetzt gleich im Tool sehen und je, ich will nur das letzte Slide und dann haben wir keine Slides mehr für den ganzen Tag. Bis auf das Marketing-Slide am Ende. Okay? Und das müssen wir zeigen, ja? Steffen Ritter wird uns danken. User Story in den Backlog, haben wir gesagt, richtig? User Story ist ein Work-Item. Darunter gibt es Tasks, okay? Die das implementieren, haben wir eben auch gerade gesehen. Nämlich, wenn ich einen Breakdown und eine Iteration mache. Was wir auch können, ist, wir können sogenannte andere User Stories drunter legen bei der Implementation, wenn wir zum Beispiel eine zu große User Story haben, die runterbrechen müssen. Dann nennt man diese User Story Epic. Die Regel, die man hat, dass ein Epic hat nie Tasks selber, sondern wandern alle Tasks runter in die Sub-User Stories. Das sage ich nur mal so als an der Stelle. Das kann man machen, muss man nicht machen. Und nur bei komplexen Projekten braucht man das. Okay? Aber sie sind wahrscheinlich in komplexeren Projekten drin, deswegen soll man wissen, dass es geht. Das zeige ich heute nicht, sondern nur den einfachen Fall. Das ist die Implementation. Was wir noch haben ist, wir haben Work-Items, die die Acceptance-Tests für diese User-Story validieren. Das heißt, ich möchte jetzt schon definieren, welcher Acceptance-Test muss durchlaufen, um diese User-Story auf Funktionalität zu validieren. Dass der Kunde sagt, okay, es tut, was es tun soll. Und werden wir nachher mal zeigen, wie das aussieht. Das machen wir in sogenannten Test-Cases und den werde ich vielleicht erklären, mal gucken, wo wir Zeit haben. Und den kennt jeder? Ja, der wird auch in dem Kontext von der User Story letztendlich halt auch zur User Story gemappt, wenn ich Defekte finde. Wir haben sie, Sie haben sie höchstwahrscheinlich auch. Es gibt immer ein paar Leute, die sagen, wir haben keine. Jo, sage ich, habe ich eine andere Meinung dazu. Oder es geht um die Komplexität des Projektes. Also wenn ich unser Demo-Projekt sehe, da hätten wir schon einige gemacht, fallen müssen. Ne? Ja, da ist. Und das Letzte ist ganz wichtig auch noch. Das sei nur zwei Worte dazu. Das Issue ist im Prinzip ein Work-Item, mit dem man im Prinzip Probleme in dem gesamten Prozess adressiert. Der Scrum Master, das heißt dann Retrospective Work-Item in Scrum zum Beispiel. Und damit kann man im Prinzip bestimmte Issues tracken oder einfach manifestieren im Prozess, wie zum Beispiel das Team ist geblockt, es kann nicht weiterarbeiten an der User-Story, weil zum Beispiel irgendwelche Informationen jetzt fehlen, die unbedingt wichtig sind für die Implementierung. Wenn wir die zum gewissen Zeitpunkt nicht bekommen, können wir das Problem nicht lösen und können nicht weiter programmieren oder müssen uns selber überlegen, wie wir es tun. Ein Beispiel. Oder wir haben eine Dependency zu einem anderen Projekt, dann ist auf einmal die User-Story on risk. Ja? Das heißt, weil die anderen müssen erst fertig sein, sonst kann ich nicht weiter implementieren. Und dann kann mein ganzer Schedule durcheinander kommen. Und solche Issues werden im Prinzip hier adressiert und die sind Aufgabe des Scrum Masters zum Beispiel, die dann aus dem Weg zu räumen, damit das Team wieder laufen kann. Richtig? Ich sehe da ein Nicken, das heißt auch von den Leuten, die schon Scrum machen. So verkehrt kann es nicht gewesen sein, ne? Okay, gut. Und deswegen letztes Slide. So. Gucken wir uns das einfach mal an in der Praxis, in der Demo. Und so, ja, Visual Studio kennen wir schon. Vielleicht für alle, die es noch nicht gesehen haben und nicht kennen, das ist der Team Explorer. Der Team Explorer ist die Sicht auf unsere Repository-Welt, okay? Das heißt, die Sicht ins Backend rein. Ich habe jetzt hier mehrere Teamprojekte. Im Kontext eines Teamprojektes wird im Prinzip ein Stück Software entwickelt. Beispiel die Work-Items, wenn ich sage New Work-Item, da finden wir genau diese Work-Items, die wir eben gesehen haben, richtig? Die ich eben gerade kurz beschrieben habe. Kann das jeder hinten lesen? Ja, ich möchte niemanden hören, der am Ende sagt, ich konnte es nicht lesen, der sagt es mir am Ende der Veranstaltung. Kann ich nämlich nichts mehr dran ändern. Gut, ein weiteres Beispiel dafür ist, wenn ich zum Beispiel einen formalen Prozess habe, wie ein CMMI, den wir auch dabei haben, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ja? Das bedeutet, Team System ist nicht prozessaffin. Ich kann jeden Prozess reinladen, den ich möchte, der für mich der beste Prozess ist. Ich kann bestehende Prozesse anpassen, so dass es genauso funktionieren, wie ich das gerne möchte. Felder hinzufügen in Work-Items und so weiter, Workflows anpassen und diese Geschichten. Das heißt, ich kann da jemand, der V-Modell XT entwickelt und Java wegen mir, neben einem agilen .NET-Entwickler auf einer Plattform haben, als Beispiel dafür. Okay, das ist die Idee dahinter. Wir werden nachher mit der POS-App vom Darius ein bisschen jetzt gleich mal einsteigen dann. Aber erstmal machen wir ganz kurz ein bisschen was zu den Agile Workbooks. Was ich mal zeigen möchte, es gibt hier an der Stelle sogenannte Team Queries, also Queries, Abfragen über Work-Items. Und was ich jetzt zeigen kann, ich zeige erstmal so eine platte Query, was das überhaupt ist, dass wir die Work-Items einmal gesehen. Open User Stories. Das heißt, wir gucken uns erstmal eine flache Liste an von allen User Stories, die wir aktuell drin haben. Das ist noch keine Magie, das ist noch nicht wirklich wichtig. Wir sehen einen Stack Rank, der nicht sonderlich gut von mir angegeben ist, so wie das in jedem normalen Projekt ist. Alles ist wichtig, nur das eine ist nicht wichtig. Da hat jeder hier Probleme wahrscheinlich, die Prioritäten richtig zu setzen in der Praxis. Deswegen habe ich das hier auch mal so manifestiert, wie es nicht aussehen sollte. Und wir sehen die Story Points, wir sehen den Titel von der User Story. Wir schauen uns jetzt mal so eine User Story an im Detail. Ich möchte dann ein paar Work Items zeigen. Machen wir die mal auf. User Story gehört irgendjemandem, ist assigned to. Es gibt ein paar Klassifizierungsmerkmale. Wichtigste ist, dass eine User Story einer Iteration zugeordnet wird, im Backlog oder einer Iteration. Ich will jetzt nicht alle Aspekte zeigen. Ein Rank, Story Points und ein Risk für Risk Management. Ja. Wie viele Dependencies habe ich zum Beispiel für die User Stories zu anderen Elementen? Da gibt es ein höheres Risiko in der Risikobewertung. Wer macht aktive Risikobewertung in der Planungsphase von seinen User Stories? Da gibt es Leute, da gibt es Konferenzen zu Risk Management. Die machen nichts anderes, als sich darüber zu unterhalten, wie kriege ich Risiko gemanagt. Wer macht das? Keiner? Okay, dann vielleicht mal drüber nachdenken, dass man da was setzen kann. Dann gibt es eine Beschreibung, die erstmal ganz high-level die Acceptance-Criteria hat. Wir können verlinkt dazu, wenn wir gleich dann noch sehen, man kann auch da Dokumente mit reinlinken, die User-Story genau beschreiben, Use-Case-Diagramme aus UML zum Beispiel, Story-Points, Storyboards zum Beispiel, die oft genutzt werden, um User-Stories genauer zu definieren, was immer sie für eine Technologie verwenden, um das genau zu tun. Wichtig ist, gelingt zu der User-Story so eine Latte von Tasks, okay? Das heißt Implementierungstasks, die sich hier wieder finden. Wenn man so eine mal aufmachen, so ein Task, sieht man, dass es im Prinzip nichts anderes wie eine Aufgabe, logischerweise, die auch klassifiziert wird. Das eigentlich Wichtige daran ist, dass ich hier meine Efforts reinschreibe. Ja? Das heißt Original Estimate, das bedeutet das, was wir in dem Team Planning haben und sagen, wir finden eine Zeit für den Task zusammen, ja? In Übereinstimmung, sagen 18 Stunden für den Task. Ja, wo der Entwickler, der es implementiert, sagt, okay, 18 Stunden veranschlagen wir dafür. Und dann tracken wir hier an der Stelle Remaining und Completed Hours. Warum machen wir das? Warum? Ist ganz einfach. Wir wollen am Ende, selbst wenn am Ende da steht Completed, 0 Remaining und Completed 30, ja, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, was haben wir am Anfang geplant? Planungsgenauigkeit. Ja, das heißt, wie gut sind wir denn in der Planung? Agile Prozesse leben wirklich faktisch davon, sich selbst zu verbessern. Die Teams sollen sich selber verbessern, sollen auch ihre Planungsgenauigkeit verbessern. Und dazu muss ich einfach mal wissen, ob ich notorisch überbuche oder unterbuche. Ja, also in der Regel gebe ich zu wenig an, ne, in der Praxis. Und dann kann man sich mal irgendwann messen gegen das, was haben wir geplant, was haben wir wirklich gebraucht und kann mal gucken. Und über die Zeit wird man sehen, dass man besser wird. Dass also das Gap immer kleiner wird, richtig? Die Erfahrung haben Sie auch? Haben Sie Werte da so in etwa? Aber auf jeden Fall so das Gefühl haben Sie und Sie können sagen, wenn Sie werden besser, Sie iterieren rein und das funktioniert dann besser. Wenn die Leute mehrere Sprints gelebt haben, wissen Sie besser, wie es läuft. Das heißt, für alle, die anfangen, werden erstmal sollten schon mal so ein bisschen Backlog-Stunden mit reinplanen. Ja. Okay, anyway. Das ist im Prinzip ein Entwicklungstask. Und dann sehen wir hier die Test Cases, okay? Das sind Test Cases, die faktisch diese User Story am Ende validieren. Wenn die alle durchlaufen, dann sind wir aus einer Sicht, Integrationstest-Sicht, sind wir okay, ja, mit der User Story. Ein Beispiel ist, wie sieht so ein Test Case aus? Ein Test Case, dieses Work Item sieht so aus, dass wir da manuelle Schritte haben. Warum manuell? Ganz wichtig. Wir reden noch nicht von Automatisierung an der Stelle. Wir reden nicht von Unit-Tests, die in irgendwelchen Build-Systemen abgefahren werden automatisch. Sondern wir liegen unter Acceptance-Tests, die auf dem Integrationstest ganz oben auf dem UI, das, was der Anwender wegen mir sieht, egal ob das ein Web-UI ist oder was auch immer für ein UI das ist, was er sieht, was er durchführt, was er damit machen möchte. Weil die User-Stories sind ja aus der Ecke aufgebaut, ja, was ich damit machen möchte. Und dann sehe ich im Prinzip die Aktion, die er macht, und im Prinzip ein Error Result oder kein Error Result. Das heißt, das könnte man sich vorstellen, wenn ich hier eine Webform habe, wo ich mich registriere, dass hier 30 Schritte stehen, okay? Die zu tun sind, um das Ding durchzuführen. Wichtig ist, auch jede Änderung an einem Test Case manifestiert sich hier in dem Tool, so dass ich immer nachvollziehen kann, wer was geändert hat an einem Test Case. Wir werden natürlich dann, dann sieht man auch, welche User Stories mit dem Test Case getestet werden und validiert werden, weil die mehrere können. Und ich kann auch, wenn es um diese Schritte geht, Shared Steps ansetzen, zum Beispiel wenn ich ein Login habe am Anfang immer wieder in der Applikation, der immer wieder durchläuft und für jedes Szenario, ich den durchlaufen muss, kann ich ein Shared Step Set bauen, wo ich den Login habe und den kann ich dann in anderen Test Cases sozusagen Szenarien zusammenstecken, modularisiert. Haben Sie die Idee? Ja, gell? Was ich damit meine? Oder bin ich zu schnell? Nee? Okay, sagen Sie mir ruhig, wenn ich mal ein bisschen zu schnell bin. Okay. Und die kann man dann auch automatisieren. Das sollen jetzt erstmal ganz kurz erklärt diese Stories sein. Jetzt kommen wir zur Planung, wie die abläuft. Bevor hier einer von Ihnen uns zeigt, wie er gut programmieren kann. Und zwar das Iteration Backlog. Ja, das will ich jetzt mal ganz kurz zeigen. Das ist eine Query. Die Workbook Queries sehen Sie hier oben. Das ist neu in 2010. Wir gucken uns gleich die Workbooks an, die das machen. Iteration Backlog sehe ich jetzt hier zum Beispiel automatisch. Gib mir bitte für die Iteration alle User Stories, die dazu gemappt sind und alle Tasks, die drunter hängen, okay? Ich könnte jetzt hingehen und diese Story hochhängen und sozusagen Epic draus bauen, richtig? Aber das würde man so nicht machen, sondern würde es umbauen. Alle Links würden automatisch an der Stelle dann sich da manifestieren. Ja, das heißt, die Work-Items sind verknüpft, gerichtet verknüpft. Das zeige ich gleich. Wollen wir jetzt nicht machen. Was ich jetzt zeigen möchte, ist, wie könnte man dann zum Beispiel Planung machen. Ich kann natürlich all das, was wir gemacht haben, Product Backlog, Iterationen, kann ich alles über diese Queries in der EEE machen. Typischerweise kann man das auch effizienter machen. Ich zeige mal, wie das aussehen könnte. Es gibt Excel Workbooks. Zum Beispiel zeige ich das erste Product Backlog Workbook. Ja, das ist super einfach. Excel hat eine Integration zum TFS unter dem Team Ribbon. Ja, damit kann ich Work Items reinladen automatisch, sie abspeichern und auch updaten, wenn ich das möchte. Hier sehen wir alle User Stories, die wir in dem Backlog haben. Ja, Story Points, Stack Rank, entsprechend den Title, Active, welche Iterationspfad. Hinten können Sie es lesen, ja? Was ist denn zum Beispiel für so einen Backlog noch wichtig? Dass ich sage, ich kann in diesem Backlog-Workbook nämlich eine Iterationsplanung machen. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben einen bestimmten Zeitraum, in dem wir das Ding entwickeln. Ja, das heißt, es wird mir vorgegeben meistens in irgendeiner Art. Ich muss mich entscheiden, wie viele Sprints mache ich oder wie viele Entwicklungsiterationen möchte ich denn gerne machen. Das definiere ich hier, Iterations, also Planned Iterations. Von wann bis wann, wie viele Leute sind mit am Start und so weiter. Das Wichtige auf dem Product auf der Product Backlog Seite ist, dass ich sage, ich sehe, wie viel Story Points, wie viel Complexity habe ich denn schon zu einer Iteration hinzugefügt. Okay? Das ist die Idee dabei. Ich kann auch, wenn ich das möchte, automatisch hingehen und zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt zum Beispiel irgendwas anderes und werfen das in die Iteration 2 rein. Wenn ich das hier einfach mal mache, ohne es dann abzuspeichern, zum Beispiel, und dann hier reingehe, sehe ich, wie sich das verändert. Ja, da kann ich aktiv rumspielen, ja, mit und sehe, wie sich wie das Balancing ist von den, wenn ich eine Iteration habe, wo super viel Komplexität drin ist, dann habe ich ein Problem, ja. Und damit kann ich ein bisschen spielen an der Stelle. Wichtig ist auch, in diesem ganzen Zeitraum habe ich irgendwelche öffentliche Feiertage zum Beispiel bei uns drin, die ich mit einplanen muss. Ey, das ist echt Projektmanagement für Arme. Alle haben solche Excel-Sheets sich gebaut, um irgendwelche Kapazitäten auszurechnen. Wir haben intern 50.000 verschiedene Varianten von dem Sheet. Und deswegen geben wir mal so ein Beispiel mit. Und das kann ich hier festhalten und das wird dann automatisch hier in der Kapazitätsberechnung mit einlaufen, einfließen gelassen. Anderes Beispiel dazu ist, das ist jetzt das Backlog. So einfach ist es mal. Ich zeige gleich mal das Zusammenspiel. Das andere Workbook ist das Iteration Backlog. Das Iteration Backlog ist ein bisschen komplexer. Das ist da, wo der Task Breakdown stattfindet von den User Stories, okay? Das heißt, dass wir sind jetzt in Sprint 1 oder Iteration 1, so wie wir sind. Da gibt's für jede Iteration ein eigenes Backlog. Er lädt mir automatisch alle User Stories rein mit den entsprechenden Tasks und ich kann auch hier neue Tasks anlegen, neue Work Items direkt anlegen in dem Excel. Ich muss nicht in die Visual Studio IDE, um das zu tun, ja? Und ich sehe im Prinzip, wo sie stehen. Ich weiß, wer momentan der Anwender ist. Ich sehe Remaining Work, ja? In der Regel hat man dann kein Completed Work an der Stelle. Ich sehe auch noch Story Points natürlich. Diese Felder kann ich selber definieren. Und ich sehe auch hier, wo die das Iterationsmapping ist auf Iteration 1. Also welche Felder ich hier in Excel sehe, kann ich selber definieren. Okay? So, was ich jetzt noch bräuchte für so eine Iteration sind ein paar mehr Sachen. Erstmal, von wann bis wann geht die? Wie viele Tage sind da drin? Dann plane ich irgendwelche Interruptions. Da sind im Prinzip in die Iteration fallen öffentliche Feiertage rein, aber auch von dem Team, weil jetzt habe ich Tasks, die dem Team zugeordnet, also Leuten, Personen wirklich zugeordnet werden in dem Kontext. Die kann ich hier per Planned Interruptions, wenn jemand auf Fortbildung ist oder Urlaub in dem Zeitraum hat, muss ich das im Prinzip berücksichtigen. Weil der steht mir dann nicht in der Kapazitätsplanung zur Verfügung für diese ganze Geschichte. Und was ich dann bekomme, ist automatisch eine individuelle Kapazität auf den Tasks, die ich mir angucken kann. Ich sehe im Prinzip die Team Capacity in Stunden. Ich sehe die individuelle Capacity, kann ich nochmal definieren. Hier haben wir zum Beispiel den Hugo Hacker, der 6 Stunden geplant ist pro Tag, an dem er anwesend ist für das Team. Und der Sam Hacker aber nur 3. Warum? Weil er nämlich zum Beispiel an 2 verschiedenen Projekten arbeitet. Ja? Dann kann ich ihn nicht, wer arbeitet an mehr als einem Projekt? Jawohl, da waren bestimmt jetzt mal mindestens 30% der Hände oben, um sowas abzudecken, sage ich mal, und auch in die Planung mit einfließen zu lassen. Alles andere ist illusorisch, wenn man das nicht hat. Dann ergibt sich eine individuelle Kapazität für jeden auf Basis der Tasks, die ich ihm zugeordnet habe. Wenn ich diesen Iteration Backlog zurückgebe und gebe jetzt dem Sam Hacker zum Beispiel mal ein paar von den Tasks hier oben als Beispiel. Sam Hacker kriegt jetzt 2 Tasks vom Hugo Hacker, ja. Und ich gehe jetzt wieder zurück in die Capacity, dann sehen wir hier, wie sich das Balancing stattfindet, ja, automatisch. Und so kann das Team dann zusammenarbeiten an der ganzen Geschichte und zusammen iterieren durch die ganzen Themen und sagen, ey, wir finden jetzt, am Ende wollen wir uns committen als Team, irgendwie das tun zu können. Und wir wollen im Prinzip das Setup finden, wer welche Aufgaben macht, wie komplex die Aufgaben sind. Und das ist die Idee dabei. Und das ist nichts anderes wie eine Hilfestellung, okay? Sie haben eine Frage? Ja, haben Sie schon. Ja.
Wird das abgebildet?
Das wird hier nicht abgebildet. Sie müssen dann Teamgruppen bilden. Ja, Sie müssen dann. Ja, aber müssen Sie im Prinzip Team A, Team B oder so, wenn jetzt keine individuelle Kapazität ist, aber das bilden wir hier nicht an. Wenn Sie Pair-Programming machen, also Pair-Programming, wirkliches Pair-Programming, machen wir zum Beispiel auch hauptsächlich nur im Kernel von Windows. Also Visual Studio zum Beispiel ist das nicht Standard, dass wir Pair-Programming machen. Jeder, der das erzählt, ist nicht up-to-date.
Also ich habe es mal so ein bisschen als Manko implementiert.
Dass Sie kein Pair-Programming abbilden können.
Das ist mit den
assigned. Ja, Sie können Gruppen assignen. Wenn Sie fixe Teams haben, können Sie Gruppen bilden, wenn Sie das wollen. Die Tools sind dann dafür nicht ausgelegt, das automatisch zu können, aber Sie können es tun. Also es ist kein Problem, es zu tun. Sie müssen halt diese Schicht einfügen für sich, wie Sie sie haben wollen. Das ist nicht das Problem. Ich will Ihnen jetzt noch, ist Ihre Frage erstmal beantwortet?
Ja.
Okay, gut. Ja. Ich möchte Ihnen jetzt noch mal ganz kurz zeigen, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, wir entscheiden uns noch eine Product Backlog mit reinzunehmen, aus dem Product Backlog eine neue User Story, wie das dann zum Beispiel aussieht. Ich gehe in das Product Backlog zurück, nehme jetzt zum Beispiel aus dem Backlog ein paar User Stories, die ich gerne alle in die Iteration 1 noch mit reinbringe, weil wir sagen, hey, die Jungs sind ja alle nicht ausgelastet, richtig, ja. Und pack die einfach nochmal mit oben drauf, sage dann an der Stelle, publiziere mir doch bitte mal diese Änderungen, die ich jetzt gemacht habe, in den TFS. Das heißt, in dem Moment werden diese Änderungen in den TFS reingespeichert. Jetzt brauche ich im Prinzip dieses Workbook eigentlich nicht mehr an der Stelle. Don't save, wir brauchen das nicht, das lädt er sich so automatisch. Und jetzt mache ich ein Refresh zum Beispiel von meinem Iteration Backlog und sage Refresh. Ja, ich möchte das gerne Refresh durchführen. Und dann zieht er mir automatisch die neuen User Stories rein und wir können das Spiel weiterführen. Ja, das heißt, wir können dann anfangen, machen Breakdown weiter, gucken, ist alles da. In der Regel haben die User Stories an der Stelle noch nicht einen Task. Das heißt, da kommt nur eine User Story dazu und ich mache meinen Breakdown. Ich glaube, die Idee ist klar, oder? Wie man im Prinzip dieses Konstrukt hier versucht umzusetzen und welche Helper-Tools wir haben. Gut, das soll es mal gewesen sein. Jetzt gehen wir in die Praxis rein. Jetzt wollen wir mal im Real-World-Projekt von Darius arbeiten. Okay. Warte mal. So, ich ändere jetzt mal kurz das Teamprojekt auf das Post-Teamprojekt. So, das gleiche ist ein agiles Work-Teamprojekt. Du bist gleich dabei. Warte mal kurz, gib mir eine Sekunde. So, was wir uns angucken ist, in dem Post-Projekt schauen wir uns erstmal ein paar von den User-Stories an, die wir eigentlich haben, also Open-User-Stories. Und was ich jetzt hier mache an der Stelle ist, wir haben eine Latte von User-Stories. Ein paar Sachen sehen wir jetzt gleich, nämlich da wollen wir dran arbeiten. As a customer, I want to check out more articles in the shop. Ja, das ist die User-Story, wir schauen uns die mal kurz an. Da gibt es schon eine Implementation, die gelaufen ist, also drei Tasks. Das ist extra übersichtlich, damit wir alle hier noch wissen, was los ist. Es sind ein paar Sachen schon passiert. Designe die Business Logic aus einer Architekturebene war das erste, das ist schon passiert. Schauen wir uns mal an, da oben die Activity ist vom Type Design an der Stelle. Und was wir gemacht haben, was wir jetzt sehen können, dass wir hier sagen, using UI Components and Process Components. Und hier sehen wir ein paar Sachen, die schon eingecheckt worden sind, also wurde schon Source Code, das werden wir gleich noch genauer definieren, aber hier gibt es zum Beispiel ein verknüpftes Design Document. Und das, wer das vielleicht kennt, das ist ziemlich alt. Das ist von Patterns and Practices, wie man im Prinzip Architekturlayer aufbauen könnte. Ja, ob man es so tut, ist wieder selber einem überlassen. Aber im Prinzip diesem Pattern sind wir hier in dieser Stelle gefolgt. Und sie werden später im UI die UI Components zusammensetzen, damit unsere Kasse auch funktioniert. Das heißt, das hat man da spezifiziert für das gesamte Basisdesign als Beispiel. Das ist schon erledigt. Wir gucken uns gleich mal das Design dann auch an. Ja. Dann wurde auch schon was implementiert. Ja, ein paar Namespaces wurden implementiert und ein paar Contracts, also Logic wurde implementiert. New Build, Checkout, Add New Position. Alles das ist auch schon gelaufen und da wurde auch schon ein Check-in, also Source Code dazu eingecheckt. An der Stelle machen wir mal den Change Set auf. Also hat jemand schon dran gearbeitet. In endlicher Zeit kriege ich auch mein Change Set. Da sehe ich, welcher Code im Prinzip in die Mainline eingecheckt worden ist. Dazu ist ein bisschen was. Um jetzt mal, bevor wir anfangen zu programmieren, mal ein bisschen uns das Ganze anzuschauen und dann unseren eigentlich verbliebenen Task selber machen, Add Business Logic to UI, da ist nämlich noch nichts passiert, außer dass ich ein bisschen was vorbereitet habe, damit es schneller geht. Den werden wir nachher beheben, das heißt nicht ich, Sie. Und deswegen schauen wir uns aber trotzdem mal die Solution kurz an. Um die Solution sich anzugucken, gehen wir mal in den View vom Source Control Explorer rein. Source Control Explorer, da sehe ich im Prinzip die verschiedenen Teamprojekte. Es ist ein dediziertes Tool, um Version Control sich anzuschauen, was damit dahinter hängt. Die meisten kennen das Teil schon, die schon TFS nutzen. Für die anderen ist es so, dass alle Daten in der Datenbank liegen. Es ist nichts auf File-Ebene mehr. Es gibt einen Server, liegt alles in der Datenbank, und es gibt meinen Client, da liegt alles im lokalen Workspace, nennen wir das. Der heißt Workspace, da wo die Solution auch aufgemacht wird auf der Client-Seite. Und wenn ich Check-in, Check-out mache, dann hole ich mir die Daten in mein Workspace, wenn ich da Änderungen mache, die zurückführe, wenn sie den Server kopiert. Einfach nur so als kurzes Statement. Und jetzt gehen wir in unser Teamprojekt rein, POS, und was wir jetzt hier sehen ist, wir haben eine Branching-Structure darunter, wir haben eine Mainline, und aus der Mainline, ich zeige da noch, was da noch mehr ist, werden wir jetzt einfach mal die Solution aufmachen. Direkt, okay, das ist unsere Post-Solution und jetzt möchte ich in erster Iteration mit Ihnen mal ein bisschen rausfinden, wie sich die Architektur darstellt. Und zwar sehen wir hier, dass wir drei Solutions haben, richtig? Also im Prinzip werden da drei Binaries draus gebaut, richtig? Also eine Solution, drei Projekte, Entschuldigung, falsche Terminal gewählt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Das machen wir hier mal oben weg.
Und jetzt jeder, der potenziell in Frage kommt, also der bisher kein UI programmiert hat, im Prinzip fast alle, bis auf vier Leute. Mann, meine Stimme ist schon wieder weg. Das ist doch.
Dann Ruhe kurz.
Nein. So.
Wir schauen uns das Ganze bei Assembly an, oder?
Ja, guckt euch an, weil ihr müsst gleich einer von euch implementieren.
Genau. Wir machen nicht so viel Stress hier erzeugen in der Audience. Die Leute fühlen sich schon nicht.
Nein, das ist total easy. Die Solution ist auch relativ schnell entstanden. Dementsprechend ist auch einfach zu verstehen.
Genau. Was wir jetzt hier sehen, ist ganz kurz, wir sehen hier Dependencies zwischen den verschiedenen Projekten auf Assembly-Ebene, richtig? Und ich vielleicht den ersten Bereich, der ganz interessant ist, das Post-UI wird das Ding sein, womit wir am Ende ein bisschen was bauen, ja? Wo wir ein bisschen was reinbauen. Und Post-UI, also erstmal die File-Dicken, zeigen an, wie viele Calls gehen zwischen diesen Layern hin und her. External ist alles, was das .NET Framework ist, deswegen sehen wir hier eine ganze Menge. DLL-Ebene ist nicht so interessant, wir machen aber ein bisschen was auf, und zwar Post-UI-Presentation-Layer, da gibt es jetzt zwei Namespaces. Daraus erzähl mal ganz kurz ein bisschen, was wir da machen mit.
Also vielleicht grundsätzlich, wir haben, warum das entstanden ist, ist die Tatsache, dass der Christian nachher ein Testtool zeigt und wir einfach auch zeigen wollten, dass wir gegen andere Sachen testen können, außer WPF, und dementsprechend habe ich mich für Windows Forms entschieden. Und genauso gut hätten wir da jetzt auch eine MFC-Anwendung machen können, wenn wir MFC-fit wären, ja. Das Pattern, das hier jetzt implementiert ist, ist letztendlich eine Abstraktion dessen, was wir vorhin in dem Architektur-Layout gesehen haben. Die Idee ist es, Komponenten zur Verfügung zu stellen, dem fachlichen Anwendungsentwickler, ohne dass er die Business-Logik selber irgendwie adressieren muss. Er arbeitet einfach mit visuellen Komponenten in der Entwicklungsumgebung und baut somit die UI zusammen, also nimmt sich fertige Komponenten raus. So eine Art RAD-Development für irgendeine Domäne.
Genau. Und was wir jetzt hier sehen, ist zum Beispiel einige dieser Komponenten, die wir gleich dann im UI adressieren werden und konfigurieren werden. Zum Beispiel Build Component, Cache Point Display, Build Display, Build Entry. Diese Komponenten selber haben natürlich, das ist eine Klasse, natürlich einige Methoden, die wir hier sehen können an der Stelle. Und da gibt es auch interessante Methoden, wie zum Beispiel Position Entry Build Event. Das heißt, zu einer existierenden Ablauf füge ich was Neues, eine neue Position hinzu. Das heißt, ich kaufe ein und sage, ich habe, was weiß ich, 5 Schuhe von dem, und also 2 Schuhe oder ein paar Schuhe, ein paar Strümpfe und so weiter. Ja, das ist ein typischer Prozess, der da stattfindet. Da kann man im Prinzip das Ding sich anklicken und sieht einfach mal, welche anderen Layer denn eigentlich da referenziert werden. Ja. Das können wir zum Beispiel mal, 1024 ist keine gute Größe, um so ein bisschen Architecture Validation zu machen. Wir sehen jetzt hier, dass ein paar Calls hochgehen in die Domain, Post-Domain-DLL. Ne?
Genau, in der
Post-Domain. Schauen wir mal rein, was wir da haben.
Ist die eigentliche Logik implementiert und die Präsentationskomponenten abstrahieren nur diese Logik.
Genau. Und was wir hier gesehen, dass wir hier einen direkten Pfeil auf die Domain Contracts haben. Ja? Und die Domain Contracts, wenn wir nochmal reingucken, ist nichts anderes wie ein Interface, richtig? Und hier sehen wir zum Beispiel Funktionen, die dann genutzt werden von diesen Komponenten. Ja? Und vielleicht ganz, ganz wichtig, man sieht, das Interface wird hier an der Stelle, hier sehen wir Implements, ja? Das Domain Model implementiert dieses Interface, richtig? Ja, Interface wird implementiert von der Klasse. Das können wir uns gleich mal angucken, wie das eigentlich aussieht. Und dann machen wir mal das Domain Model kurz an der Stelle auf. Mach es ein bisschen größer wieder, kleiner. Entschuldigung, ich mache das mal ein bisschen rüber. Maximale Bandbreite nutzen. Ein Klick. Will ich nicht selektieren. Das auch nicht eigentlich, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen raus. Und das Domain Model ist im Prinzip die Implementierung an der Stelle von zum Beispiel ganz diesen Interfaces. Und hier sehen wir zum Beispiel Add New Position, Checkout, diese ganzen Interfaces sind hier entsprechend implementiert. Wenn wir noch ein Stück weiter gehen wollen, ja, das ist die Domain-Logik. Das heißt, wir könnten mal ein bisschen weiter gucken. Ich will hier aber nochmal zurückgehen ein Stück auf diese anfängliche Funktion, Methode, die ich gewählt habe, die im Prinzip hier unten, die da ist, und sage, ey, die macht viele Calls hier rüber in die Domain Factory rein. Die Domain Factory haben wir noch gar nicht erklärt, gell?
Ja, sag einfach eine Factory für Objekte.
Genau.
Wird einfach eine Position erstellt.
Genau. Das heißt, der macht einen Call direkt zum Beispiel in Add Position von der Factory rein. Das heißt, da werden dann im Prinzip die logischen Objekte erzeugt. Das ist eine recht einfache Applikation, wie man ja sieht. Und wenn ich jetzt hier aber eine andere Funktion ist, ich möchte jetzt mal genauer verstehen, was hier passiert, kann ich einen Klick drauf machen, komme direkt in den Source Code dazu. Und das ist ja alles schön und gut, wenn wir das auf dem Ebene Zeit, jetzt machen wir mal ein Sequence Diagram, lassen wir uns erzeugen, weil wir wollen jetzt alle Codeaufrufe wirklich sehen oder Objekte, die erzeugt werden dynamisch, aus diesem Kontext heraus. Also jetzt sind wir von so einem statischen View, lassen uns jetzt ein Sequence Diagram erzeugen, um letztendlich zu verstehen, was passiert denn alles. Ja? Es ist ein bisschen mehr passierter, ja? Wir können das jetzt mal klein machen, wir können das groß machen, wir können es nach unten ziehen. Sie müssen sich jetzt alles gemerkt haben, gleich, nein, es war ein Witz. Und was Sie jetzt hier sehen, sind zum Beispiel, das kann man, die Lifelines zieht er im Prinzip mit. Wir sehen hier New Build zum Beispiel, Create Build Update Event Arcs, Add Position, da geht es jetzt weiter und da werden die entsprechenden Objekte erzeugt. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, tut mir leid, wenn das ein bisschen schlecht zu sehen ist. Add New Position zum Beispiel, Sie sehen die ganzen If-Statements, Create Build Update Event Arcs und so weiter. Also Sie können sich durch die Logik durch, selbst wenn ich keine Ahnung jetzt von dem Source Code habe, habe ich hiermit eine Möglichkeit, ich habe den nicht geschrieben, wir haben uns nicht eine Codezeile direkt aus dem Solution Explorer angeguckt, habe ich eine Möglichkeit, mir Dinge anzugucken, Verständnis von der Applikation zu bekommen. Das ist die Idee dahinter, das ist das Tooling, was dahinter steht. Das heißt, schneller Konstrukte verstehen, selbst gewachsene Applikationen visualisieren. Ja. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen im Prinzip mal das UI bauen. Achso, ich muss unbedingt Ihnen noch was zeigen. weil sonst wäre ich nicht glücklich heute. Wenn Sie sagen, Sie wollen hier diesen ganzen Massenkram drumherum, wollen nur diesem Konstrukt alle Dependencies sehen, gibt es hier so ein Butterfly, da kriegen Sie im Prinzip genau nur die Sachen angezeigt, die ihr wirklich so aufruft, direkt verlinkt, ohne die andere Layer-Informationen, kriegen Sie nochmal sehr viel konsolidierter. Kann man hinten nicht lesen, oder? So, also zum Beispiel AddPosition. Ganz nett auf jeden Fall. Okay, das ist im Prinzip ein bisschen das Design der Applikation. Und was wir jetzt machen wollen, das wollen wir nicht haben. Was wir jetzt machen wollen ist, wenn ich jetzt mal kurz rausgehe, ist, wir haben momentan noch keine Verknüpfung vom PostUI. Ich mache jetzt mal den ganzen Kram zu hier. Wollen wir alles nicht haben. Tschüss. Und zwar, was wir haben ist, es gibt ja noch PostUI-Exe. Ich das mal kurz aufmache. Und wir haben da im Prinzip momentan für Sie schon, wollte nicht reinklicken in die Form, Entschuldigung, tut mir leid, ich wollte es eigentlich nur aufmachen. Und was wir haben momentan eigentlich nur diese Form, hat ein paar Referenzen auf Objekte, auf Externals, aber wir haben noch keine Implementierung gemacht zu unserem Presentation Layer hier drüben, sehen wir das? Und das wollen wir jetzt im Prinzip machen. Wir wollen diese Komponenten jetzt da implementieren. Mache ich das mal zu, das brauchen wir nicht. Und dazu, für die Implementierung, nämlich genau den Task, dieses Build UI, würden wir gerne jemanden bitten, der Lust hätte, hier ein bisschen UI zusammenzustecken. Es ist nichts wirklich Kritisches und wir versprechen, dass es sich auch lohnt. Ich werfe nochmal die ganzen Changes in der Mainline weg schnell. Undo pending changes. Jo, tschüss. Wir haben ja Version Control und deswegen ist alles gut jetzt. Die Solution der Mainline machen wir zu. Sie müssen auch keine Angst haben, dass Sie uns heute den ganzen Videostream versauen, weil wir haben für Sie extra eine sozusagen eine Feature Branch entwickelt, indem wir hier arbeiten und das Ding gleich entwickeln werden. Ja. Das heißt, Sie entwickeln isoliert von der Mainline und was wir am Ende machen wollen, wir wollen am Ende es schaffen, das Teil zurückintegrieren in die Mainline auf Version Control, eine Reverse-Integration von der Feature Branch in die Mainline. Ja, das wollen wir machen. So, jetzt. Gibt es einen Freiwilligen?
Wir haben überall bisher.
Aber übrigens, in Köln gab es einen Freiwilligen. In Karlsruhe gab es mehrere Freiwillige.
Ja, okay.
Jawohl.
Eine Frage, Sie sind aber nicht von Microsoft. Ne, ich frage, weil wir am Montag in Karlsruhe wirklich einen von Microsoft hatten, ja. Der sich gemeldet hat.
Und Sie arbeiten nicht im öffentlichen Dienst, richtig? Nee. Gut, dann sind Sie guter Kandidat. Das hat nichts mit dem öffentlichen Dienst, hat das danach zu tun, Sie werden es verstehen nachher gleich. Das hat nichts mit dem öffentlichen Dienst zu tun als solchen, sondern was anderes. So, die Solution ist offen. Wir können im Prinzip...
Vielleicht zeigst du noch kurz die Grafik, was gemacht werden soll.
Genau, ich zeige noch mal ganz kurz die Grafik, dass Sie sehen, was Sie so vorhaben. Wir haben ja im Prinzip, wenn man die User-Story sich aufmacht, haben wir im Prinzip für die Implementation, das ist unser Task, Business Logic to UI, ist alles kein Problem. Und was ich da reingemacht habe, ich habe da schon mal ein Mockup reingelegt, wie das Ganze aussieht. Und das ist wirklich trivial, würde ich sagen. Summe, Artikel und so weiter. Und Sie müssen, ich habe es Ihnen schon so vorbereitet, Sie müssen nur noch die Logik dran binden. Sie müssen fast nichts mehr machen. Und Darius wird jetzt assistieren, als magische Fee, wie das Ganze funktioniert. Und das ist Development der einfachen Art, sage ich mal. Aber wir werden uns das genau mal angucken. Und was ich dazu tun werde, ist, ich werde jetzt einfach Ihnen mal kurz das PostUI schon aufmachen und die Form aufmachen, weil da werden Sie jetzt gleich ein bisschen entwickeln. Und Sie sehen, ich habe Ihnen das soweit schon vorbereitet. Man kann das ein bisschen rüber machen. Nee, brauchen wir so ein bisschen breit, weil wir die ganzen Formaktivitäten haben. Und in der Toolbox gibt es ein paar Sachen, die wir jetzt machen müssen. Und die Logik, das sind nämlich unsere Komponenten. CachePoint Display, Build Entry, Build Display, Build Component, die wir gesehen haben im UI Presentation Layer. Und die werden wir jetzt verwenden in der Applikation.
Also, es ist im Prinzip fast so einfach wie Access-Programmierung. Aber nicht ganz so. Also, wir besinnen uns wieder der produktiven Sachen. Und... diese Komponenten machen nichts anderes wie die Controls hooken. Also wir hooken einfach in die Controls rein und empfangen so alle Events. Dazu ziehen wir jetzt einfach mal die Kernkomponente drauf, das ist die Build Component. Die Build Component kapselt die Domainrechnung, die erstellt wird. Einfach irgendwo draufziehen, ist egal wo. Die erscheint jetzt unten als Radkomponente. Dann nehmen wir die nächste Komponente. Das ist dann Build Display. Build Display interagiert mit einem Control, das auf der Form drauf liegt. Das ist nämlich diese Kassenanzeige, also die Belegsanzeige. Das ist eine Listbox, die so ein Custom Rendering macht. Ein nächstes Control brauchen wir noch. Das ist Bill Entry. Das ist im Prinzip genau die. Die Komponente ist dafür zuständig, die Eingaben des Benutzers entsprechend mit der State Machine Logik zu versehen und die richtigen Domain-Aufrufe zu machen. Und als letzte Komponente benötigen wir noch das Kassendisplay, also Cashpoint-Display. Genau. Und die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist, unten nochmal auf die Build Component zu klicken. Und dann im Property-Fenster sehen wir, dass da... Geh mal auf die kategorisierte Sicht. Perfekt. So, da sehen wir Point of Sales. Da sind alle Attribute drin, die für Point of Sales wichtig sind. Bill Entry Component, also die Bill-Komponente, die Rechnungskapsel, die benötigt eben die Eingabe der Komponente. Und wir haben alle schon namentlich so gemacht, dass es eigentlich relativ einfach ist, das zusammenzuklicken. Wir nehmen jetzt Bill Display und gehen ein bisschen runter mit dem... Genau, und dann wählen wir die Bill Component aus. Die notifiziert uns nämlich letztendlich, dass etwas angezeigt werden soll. Und wir wählen das Controller aus, wo es angezeigt werden soll. Also Bill Component agiert so ein bisschen auch als Controller auf dieser Form. Dann gehen wir auf Bill Entry und dort haben wir die Eingabe-Textbox. Ja, da gibt's eine. Perfekt. Und Position Quantity. Dann nehmen wir die Output Quantity Position. Und dann noch das letzte ist das Cashpoint Display, also alle Statusmeldungen. Da sind jetzt ein paar mehr Items zu machen. Nehmen wir Bill Component. Das ist Artikel, Output Artikel. Jetzt wird's nicht ganz so trivial. Output Quantity. Unitpreis kriegen wir noch hin. Dann Status Message. Ja, er muss ja auch ein bisschen was machen, weißt
du? Aber das war falsch. Warte,
nochmal. Und Total Sum Display. Output Sum. Okay, drück mal F5. Gib mal 1707. Return. Super. Also die Kasse funktioniert, ja.
Ah, du musst noch K machen. Drück mal K. Okay.
Okay.
Oh, das war nicht schlecht, oder?
Wie heißt du eigentlich?
Ja.
Sven?
Ja.
Also Sven, ich überreiche dir ein Visual Studio 2010 Professional.
Ey, oder? Du musst nachher bei uns nochmal kurz vorbeigucken, wir müssen es noch aufschreiben. Ja, wenn es dann verfügbar ist, kriegst du es. Also, ich glaube, mal ganz ehrlich, die Schweißtropfen waren es wert, oder? Ist guter Stundenlohn, oder? An der Stelle. Aber danke nochmal, ja. So, wir sind jetzt kurz vor der Pause, ja. Und was ich jetzt natürlich machen möchte, ich mache jetzt erstmal die App ist perfekt, ist gelaufen. Was wir machen müssen, wir checken den Code erstmal ein, ja. Funktioniert. Der Developer sagt, funktioniert, ich bin fertig, ich bin dann, ja. Und was wir gerne machen möchten, ist den jetzt einchecken. Ich weiß nicht gerade nicht, was er da macht. Mal gucken, wenn er aufgehört hat zu denken, dann würde ich auch gerne was machen wieder.
Er hat was falsch
implementiert. Ah, nee. Das Problem ist, dass da doch noch ein bisschen Com am Start ist.
Nein, das ist nicht das Problem.
Ach so. Schauen wir mal. Also ich würde das jetzt gerne einchecken. Okay, dann machen wir... Wir checken das gleich ein.
Wir können auch gleich Pause machen.
Wir machen jetzt gleich Pause. Ich check das jetzt ein. Aber dann, ich check das jetzt gleich dann ein und dann machen wir ein Build, okay? Und dann machen wir jetzt Pause, machen gleich weiter.